Wie unwahrscheinlich ist ein Bucherfolg?
Hallo und herzlich willkommen zu Hansa Rauschen. Im Buchgeschäft ist vieles möglich, Erfolg ist es meistens nicht. Das ist eigentlich die unwahrscheinlichste Variante, mit der wir so zu tun haben. Heute sprechen wir interessanter und schönerweise über genau den anderen Fall. Wir sprechen nämlich mit der flämischen Autorin Cher Schüters, bei der die Rahmenbedingungen für größere Aufmerksamkeit ebenfalls eigentlich eher deprimierend waren. Der Transfer aus einer kleinen Sprache ist total schwierig. Auch darüber haben wir in letzter Zeit mal eine Folge gemacht mit Friederike Barakat von unseren Lizenzen. Überhaupt ist einfach Erfolg für Debüts etwas ganz, ganz Kompliziertes. Und die Themen ihres ersten Romans, 2024 im Frühjahr erschienen, Trophäe, waren ebenfalls so, dass ich, als ich das erste Mal von dem Buch hörte, vor allem dachte, davon werde ich gar nicht mehr so oft hören. Großwildjagd, irgendein obskures Thema, who knows? Emily, was waren deine Gefühle, als du in der Zschollnai-Vorschau zum ersten Mal von diesem Roman gehört hast? Was hast du darüber gedacht?
Also zum ersten Mal davon gehört habe ich gar nicht in der Vorschau. Die wird ja eigentlich relativ spät fertig, sondern weil Bettina, unsere Kollegin und deine Lektorin ja auch, Raya, da einfach von erzählt hat, wir haben jetzt dieses neue Projekt irgendwie akquiriert. Und sie hat da so begeistert von erzählt. Und irgendwie ist dieser Pitch Großwildjagd mir auch sofort hängen geblieben, weil es einfach, es ist ein so ungewöhnliches Thema. Und gleichzeitig habe ich auch gedacht, totale Pessimistin, oh, das wird schwierig, genau wie du sagst. Aus dem Niederländischen übersetzt, Großwildjagd. Viel Glück, liebe Jollnice, das klingt ganz toll, aber das wird ganz schwer. Und dann muss ich aber sagen, ist mir das irgendwie nicht aus dem Kopf gegangen. Ich habe immer mal wieder auch so geguckt, ah, wann kommt das eigentlich? Wann bringt Jollnay eigentlich ihr Buch mit dieser Großwildjagd? Irgendwas ist mir richtig wie so ein kleiner Haken, der nicht mehr rausgegangen ist. Und das ist vielleicht doch schon der erste Indikator, dass man dieses Buch von Anfang an, wir alle, vielleicht ein bisschen unterschätzt haben. Und oder, dass es doch einfach so eine geniale Hook hat, dass es einfach nicht aus dem Kopf verschwinden will.
Kann ich nur bestätigen. Bei mir saß der Haken auch tief. Ich habe das Buch nicht vergessen. Es gab, glaube ich, verschiedene Sachen. Viele von euch, die vielleicht im allerersten Moment gar nicht wissen, wovon wir sprechen, werden auch bei Großwildjagd gezuckt haben. Wenn man das Cover mit dem Nashorn erwähnt, zucken die Leute wieder. Es gibt, glaube ich, viel, was sich davon eingebrannt hat. Und es war dann tatsächlich das ganze letzte Jahr und auch bis jetzt ein total erfolgreiches Roman. Raya war jetzt sehr viel auf Lesungen in Deutschland, hatte viele Auftritte, Interviews. Es gab sehr, sehr viele Rezensionen, überhaupt einfach große Aufmerksamkeit und eine große Leserschaft. Ich persönlich kann zum Beispiel auch über mich sagen, dass ich auch dafür gesorgt habe, weil ich das Buch tatsächlich an verschiedenste Personen verschenkt und weitergereicht habe. Unter anderem an Leute, bei denen ich das Gefühl hatte, die lesen gar nicht so viel, aber das hier ist mal derartig eine so aufgeladene Fragestellung, ein so aufgeladener Text, das wird sie wieder dahin führen, dass sich mit sowas beschäftigen können. Und mir fiel das irgendwann richtig auf, dass das für mich selber so ein Empfehlungsbuch ist. Ich glaube, ein paar Leuten ist das so gegangen. Jetzt haben wir beide schon ganz viele Vermutungen gesagt. Ich begrüße dich nochmal ganz herzlich und stelle dir die Frage, wieso ist dein Buch erfolgreich?
Das ist immer eine ganz gute Frage. Also als Autor weiß man das eigentlich auch nicht. Man kann nur raten. Und ich muss sagen, wenn die Bettina, meine Lektorin von Jollnay, die Rechte gekauft hat, hat sie mich auch gleich gesagt, wir glauben ganz stark, dass diesem Buch ein Erfolg wird. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist ja schön, dass die das glauben. Aber ich bin mir da weniger sicher, weil ich bin mir sehr davon bewusst, dass es ein Thema ist, dass wenn man, also ich würde persönlich nie spontan ein Buch über Jagd mitnehmen. Und ich hatte gedacht, das geht die Leser genauso. Und teilweise stimmt es auch. Also es ist ein Buch, das am Anfang ganz langsam gelaufen hat. Aber wenn die ganz viele Buchhändler, ganz viele andere, also die Journalisten auch, die haben sich allen bemüht zu sagen, ja, es ist ein Buch über Großwildjagd. Ja, das ist ein krasses Thema. Komma. Aber lesen Sie es trotzdem. Und dieses persönliche Beraten, das immer wieder mit Unterstützen von diesem Buch hat mit Sicherheit geholfen. Das andere, was geholfen hat, ist, ich glaube, der Cover ist genial. Diesen, also das goldene Nashorn, das man gleich sieht, wenn er irgendwie liegt, das irgendwie triggert das ein Gefühl von Urlaub, Safari, Sonne, Tier, etwas Gemütliches. Also es ist natürlich bei diesem Buch ein bisschen, also das ist dann nicht ganz, wie es ausgeht, aber dieses, man muss es leider auch zugeben, neokoloniales Gefühl, das wir alle noch haben. Diese orange Sonne, die untergeht, das steckt schon in dieses Coverbild. Mhm. Aber ich glaube, dass im wirklichen Grund vielleicht ist, dass die deutschsprachige Literatur hat sehr wenig oder kaum koloniale Literatur, hat auch sehr wenig Dekolonisierungsliteratur. Und das Thema ist plötzlich doch ein Thema geworden, weil die ganze Sache mit Namibia und diese Verhältnissen und die deutsche Kolonialgeschichte plötzlich ein Thema war, worüber viel geredet ist. Und ich glaube, diesen Buch ist auch genau auf das richtige Moment gekommen, weil das ermöglicht, dass man über dieses schwierige Themen reden kann in ein fiktionales Universum. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch, deshalb habe ich es, glaube ich, auch geschrieben, die Kraft von Literatur, dass es uns ermöglicht, über Themen miteinander zu reden, die schmerzhaft oder kompliziert oder irgendwo nicht leicht sein, in ein Universum von Fiktion, wo es sicher ist, darüber zu reden. Man kann darüber reden, man kann darüber nachdenken und das ist einfacher, als wenn man in eine politische Debatte miteinander irgendwo darüber reden muss. Mhm.
Kannst du uns denn sagen oder weißt du selbst noch, was erst da war? Also hast du erst gedacht, das ist ein Themenkomplex, der mich interessiert, über den möchte ich schreiben, also wirklich vielleicht eher die große Metaebene sogar, Kolonialisierung, Dekolonialisierung, oder war zum Beispiel erst die Figur da oder das Thema Großwildjagd, weil vielleicht nur in einem Satz, es geht ja um einen Mann namens Hunter, Nomen est Omen in diesem Fall ja sehr, der aus der westlichen, eurozentristischen Welt kommt und der eben auf Großwildjagd geht, weil er unbedingt diese Big Five, das letzte große Tier, erlegen möchte und dann passieren allerlei crazy Sachen, die man nicht spoilern sollte. Erinnerst du dich, was der Kern war, womit diese ganze Geschichte für dich losging?
Ja, es ging los mit einem kleinen, also ich habe auf Facebook rumgescrollt und habe da ein kleines Werbungsartikel gelesen. Keine Ahnung, warum das Algorithmus das zu mir geschickt hat. Wahrscheinlich, weil ich seit sehr lang nach Pakistan reisen will. Ah. Und da stand, man kann in Pakistan, deshalb, eine Jagdlizenz bekommen für eine seltene Art von Steinböcke. Und mit das Geld, das für diese Jagdlizenzen gezahlt wird, wird ein Schütz- und Züchtsprogramm für den gleichen Art von Steinböcke unterstützt.
Okay.
Und ich habe weitergescrollt und dann habe ich gedacht, warte mal, was habe ich eigentlich gerade gelesen? Und ich musste es wirklich dreimal lesen, bevor ich wirklich kapiert habe, was da stand und auch was das bedeutet. Dass das eigentlich bedeutet, dass nur das, wovon man den Wert in Geld ausdrücken kann, es wert ist, geschützt zu sein. Mhm. Und plötzlich war ich total fasziniert, weil dieses Prinzip gleichzeitig so pervertiert, aber auch so typisch ist für unsere Zeit, für unser gesellschaftliches Denken, dass ich mich in dieses Phänomen von Großwildjagd vertieft habe. Und die Frage ist eigentlich sehr interessant, weil ich habe angefangen zu schreiben, die Figur von Hunter White war sehr schnell da. Ich habe ein Bild gesehen von David Chancellor, einem britischen Fotografen, die seit sehr lang Trophäenjäger fotografiert. Und er hat die Jäger fotografiert in ihrem Trophäenzimmer. Das ist so wie eine Bibliothek, aber dann mit ausgestopften Tieren am Wand. Also zwischen diesen Löwen und diesen halben Elefanten saß ein Mann und der sah sehr normal aus. Also genauso wie mein Steuerberater. Und dann habe ich gedacht, wer ist diesen Mann und wieso entscheidet so jemand, ich gehe jetzt nach Afrika und zahle $250,000, weil ich eine seltene Art von Nashorn erschießen will. Ich wollte das unbedingt verstehen. Also das war zuerst da und sehr lang habe ich tatsächlich gedacht, ich schreibe jetzt ein Buch über Großwildjagd. Mhm. Aber eigentlich ist das gar nicht so. Mhm. Ich schreibe einen Roman über White Gaze und unseren neokolonialen Blick auf Afrika. Mhm. Aber das war sehr lang etwas, wovon ich mich selber nicht wirklich bewusst war. Also ich kann jetzt, wenn ich in Lesungen darüber rede, sehr schön analysieren, wie das funktioniert und wie ich dieses Buch als eine ganz große Falle aufgestellt habe. Weil das ist natürlich der Grund auch, dass alle das zu Ende lesen, obwohl sie das Thema nicht mögen, dass es irgendwo so eine Falle ist, wo man, wenn man einsteigt in diesem Buch, nicht mehr rauskommt und bis zum Ende mit muss mit dieser Geschichte. Aber ob das alles immer so bewusst ist, während man schreibt, das ist eine andere Frage.
Ich finde, das Thema, wie du es jetzt gesagt hast und auch wie du es fandst, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Zutat dazu. Und man kann das Thema ja sogar nochmal erweitern. Es ist ganz sicherlich der Blick auf Afrika oder auf andere Regionen der Welt und erzählt ganz stark vom westlichen Blick darauf, in dieser Fragestellung, was für Leid darf man verursachen und aus welchen Gründen. Und für mich ist es gleichzeitig auch wie so ein moralisches Experiment. Es erzählt einfach etwas über eine hyperkapitalistische Gegenwart, was man sich kaufen kann, indem dieser Großwildjäger sich eben meint, Dinge kaufen zu können, die es wert wären, anderes Leid zu verursachen. Und was ich aber noch denke, was eine zweite Zutat für mich ist, ist, dass es etwas ist, was, glaube ich, in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur sehr wenig vorkommt, dass das in einem unglaublich mitreißenden, klaren Stil erzählt wird. Ich habe manchmal das Gefühl, in diesen Jahren sind wir sehr in so Metareflexionen. Literatur ist oft sehr verklausuliert und so weiter. Und bei dir ist man tatsächlich fast in einem Thriller drin, in dem dann etwas ganz anderes passiert. Das ist ja nicht der einzige Stil, in dem du schreibst. Ich glaube, du hast gar nicht den einen Stil, bei dem du sagst, das bin ich, das ist mein Schreiben.
Nee, es ist eigentlich immer so, ich brauche drei Sachen, wenn ich mit einem neuen Buch anfange. Ich brauche einen Plot, ich brauche ein Thema und ich brauche eine Form. Und ich finde es eigentlich immer sehr interessant, dass ich eine Form irgendwie ausleihen kann. Und das klingt komisch, aber wenn alles möglich ist, ist mir das einfach zu viel. Und es muss auch alles zusammenpassen. Und ich dachte bei diesem Buch, also ich habe in meinen Recherchen, bin ich sehr schnell gestolpert über ein Genre, das konnte man koloniale Jagdliteratur nennen. Literarische Variante Hemingway und Friends, weniger literarische Variante, so die Berufsjäger, die über ihren Arbeit und ihre Verhältnisse mit den indigenen Völkern, womit sie zusammengearbeitet haben, in Kolonialzeiten geschrieben haben. Und das liest wirklich wie so Abenteuerbücher für Jungs. Und ich fand es irgendwie sehr spannend, dass ich diesen Stil, die so ein bisschen männlich, viel Testosteron, viel Action, schnell, dass ich diesen Stil verwenden konnte für einen Roman, der eigentlich eine Kolonialkritik
ist. Genau, eigentlich wie so ein trojanisches Pferd.
Du machst es so falsch. Dass man so ein bisschen so einpackt.
Ja.
Und das andere ist, normalerweise schreibe ich nicht mit so viel Plot und nicht, sicher nicht so thrillerartig. Und ich habe gedacht, das Thema ist krass. Die Hauptfigur ist unsympathisch oder auf jeden Fall nicht sympathisch. Und trotzdem muss der Leser wirklich mit diesem Mann mitdenken, sich in seinen Gedanken hineinversetzen und bis zum Ende von diesem Roman auch weiterlesen und nicht irgendwo in der Mitte denken, nee, jetzt mache ich hier nicht mehr mit. Also ich wollte wirklich diesen Zug haben. Und deshalb habe ich diese quasi Netflix-artige Struktur wirklich ausgeliehen, weil ich dachte, weil man, wir sind so daran gewöhnt, dass man von Cliffhanger bis Cliffhanger bis Cliffhanger mitgeht und nicht aufhört, dass wenn ich so aufbaue, dass das eigentlich es möglich macht, diese Falle aufzustellen. Und das, also ich, es wird bei uns auch steht auf einer Leseliste für 17, 18-Jährigen. Das ist zum Lesen immer schwierig. Und ich habe vorgestern mit einem Jungen geredet und hat gesagt, ja, ich musste als Strafe dieses Buch lesen. Das finde ich sowieso pädagogisch nicht verantwortlich, aber gut. Er hat gesagt, ja, ich habe ganz gegen meinen Willen angefangen. Und dann war ich fasziniert und ich habe es bis zum Ende gelesen. Und noch dazu hat es mich irgendwie geändert. Was muss ich jetzt? Und dann denke ich, das ist doch fantastisch, wenn Literatur sowas tun kann.
Total.
Und das ist diese Thrillerstruktur, die einfach fasziniert, wo sie nicht rauskommen.
Jetzt haben wir ja tatsächlich schon, finde ich, also am Anfang haben wir ja gefragt, Florian, wie unwahrscheinlich ist eigentlich der Erfolg dieses Buches? Und haben gesagt, eigentlich haben wir gedacht, das wird es ganz schwer haben. Jetzt haben wir ja tatsächlich schon ein paar, finde ich, eigentlich ziemlich überzeugende Argumente gesammelt, warum es doch so erfolgreich war. Nämlich, es hat einen Pitch, der hängen bleibt. Es hat, wie du gerade selbst gesagt hast, Raya, eine thrillerartige Struktur. Man ist irgendwie soghaft, folgt man den Gedanken dieses Mannes. Man kann sich ja gar nicht von lösen. Man merkt irgendwie, dass es falsch ist, den Gedanken dieses Mannes zu folgen. Man muss es aber unbedingt machen. Also es ist einfach ein Buch, was man von der ersten bis zur letzten Seite einmal so in sich aufsaugt. Das sind ja alles schon mal sehr gute Zutaten für ein erfolgreiches Buch. Aber wir wissen, es gibt auch sehr viele sehr gute Bücher, die spannend sind, die es trotzdem nicht schaffen. Deswegen vielleicht nochmal einen Schritt rausgezoomt quasi. Was gehört denn noch zu so einem Erfolg? Also ich glaube, ich würde jetzt einfach mal unterstellen, eine Sache, die sicher auch sehr geholfen hat, ist, dass du, und das finde ich jetzt so unfassbar, Deutsch gelernt hast für das Erscheinen dieses Buches, oder?
Ja, und ich bin mir sicher, das hat geholfen, weil das natürlich das Kontakt zu Lesern viel leichter macht. Und das ist sicher bei einem Buch wie dieser, es ist wichtig, dass es sich rumspricht, dass Leser darüber reden, dass da über diese Themen diskutiert wird. Aber dann ist es auch wichtig, dass der Autor irgendwo Lesungen halten kann, wo er sich mit dem Publikum unterhalten kann und darüber reden kann. Man kann auch, ich finde, man kann es einem Publikum nicht antun, dass man so ein krasses Buch schreibt, dass Menschen so mit sich selbst konfrontiert, mit ihren eigenen Art von Denken, mit die kolonialen Gedanken, die, es tut mir leid, in uns allen noch irgendwo stecken, wovon wir denken, ja, Kolonialismus, das sind die anderen, aber wenn man sich ein bisschen genauer anschaut, wie leicht man in diese Gedanken von Hunter White mitgeht, das sind nicht nur die anderen. Viele von diesen Bildern haben wir auch irgendwo inkorporiert und dazu mussten wir uns auch verhalten. Also das ist eine herausfordernde Leseerfahrung und dann finde ich auch, man muss irgendwie was zurückgeben. Man muss ein Tür offen, wo man mit Leser über diesen Arbeit reden kann und sagen kann, gut, es freut mich sehr, dass Sie das allen gelesen haben, aber bitte lass uns einen Austausch haben.
Sag nur mal, um die Leute fertig zu machen, in wie vielen Wochen und Monaten hast du Deutsch gelernt?
Ja, wirklich!
Ich finde, das ist echt für all die Duolingo-Benutzer eine niederschmetternde Erfahrung.
Und welche Sprachen hast du noch gelernt? In welche Sprachen wirst du noch übersetzt?
Ich werde in 16 Sprachen übersetzt. Ich schaffe es nicht, die alle 16 zu lernen. Das tut mir eigentlich irgendwie leid. Ich habe ursprünglich auch Dolmetschen studiert, aber Spanisch und Englisch und Chinesisch. Das Chinesisch ist voll ein Speck, davon erinnere ich mich nichts mehr. Später habe ich von einer langen Reise, die ich gemacht habe, noch freiwillig Russisch gelernt. Wow. Wie die meisten Belgier kann ich nicht nur Niederländisch, aber auch Französisch. Es gibt noch ein paar Sprachen, die ich verstehen kann, aber nicht reden. Und ja, Deutsch, das war so, also das ist theoretisch dritte Landessprache in Belgien, ist aber kein Pflichtfach. Also in die Schule hatte ich kein Deutsch. Mhm. Und ich wollte es wirklich machen für diese Übersetzung und für dieses Buch. Und ich habe dann eigentlich, und jetzt muss ich die Geheimnis wieder verraten, einfach jede Woche Tatort geschaut.
Nein, wirklich. Ja. Aber so hast du Deutsch gelernt.
Damit habe ich angefangen.
Wahnsinn.
Weil man sich wirklich zwingt, 1,5 Stunde pro Woche die Sprache anzuhören. Mhm. Und
mit Untertiteln?
Mit Untertiteln, okay. Weil das natürlich hilft und man auch all diese regionalen Akzenten mitkriegt. Und das ist ja, auch sehr interessant, weil man die ganze Mischung hat. Stimmt. Aber es gibt zum Glück auch bei Goethe-Institut einen sehr guten Internetkurs, den man alleine machen kann. Das hat dann grammatikalisch die Sache ein bisschen unterstützt, okay, und das Vokabular erweitert, dass ich nicht nur über Krimis reden kann.
Okay, aber Wahnsinn.
Das Besondere an beiden Romanen, denn wir sprechen jetzt auch gleich über den zweiten Roman, Das Geschenk, der jetzt im Juli erscheint und den du in schneller Folge geschrieben hast. Das Vokabular in beiden Romanen ist eindeutig nicht einfach. Es ist auch Fachvokabular und geht wirklich rein in einzelne Sachen. Lisa Mensing, die Übersetzerin, hat es tatsächlich, wurde auch viel drüber gesprochen. Wir haben auch im Podcast mit ihr eine Folge dazu gemacht. Ist auf jeden Fall eine große Leistung. Und gleichzeitig ist jetzt, glaube ich, für dieses zweite Buch ganz wichtig gewesen, dass ihr ganz bestimmt auch nachgedacht habt. Der Verlag, du, höchstwahrscheinlich habt ihr darüber gesprochen. Und du wirst auch einfach eine Phase gehabt haben, irgendwo in einem Zug auf deinen Deutschlandreisen mit Lesungen, in der du gedacht hast, wie mache ich jetzt weiter? Man sagt ja immer, ein erstes Buch ist sehr schwer, das zweite Buch ist noch viel, viel schwerer. Wie knüpft man an? Wie bringt man bestimmte Diskurse weiter und so weiter? Und es gibt ganz häufig das große Problem, dass auch tolle, vielversprechende Debüts danach irgendwie abbrechen. Was waren deine Überlegungen? Wie kamst du darauf, was du überhaupt als zweites schreiben möchtest?
Ich hatte eigentlich gehofft, sie nehmen einen Roman von der Backlist. Dass ich gar nicht drüber nachdenken musste, weil ich am liebsten komplett von Genre wechsel, weil man nur sich selbst imitieren kann und es immer schlechter wird als das erste. Also das letzte, was ich wollte, war nach Trophäa etwas schreiben, das im gleichen Stil weitergeht, oder einen Sequel. Ganz oft ist mir gefragt, kannst du nicht Davids Geschichte schreiben? Können wir vielleicht nicht die Geschichte Hunters Frau schreiben? Das wäre vielleicht für eine Kurzgeschichte noch interessant, aber nicht die ersten 10 Jahre. Kannst du nicht was machen, das damit zu tun hat? Dann habe ich gedacht, nein, bitte nein, das kann nur scheitern. Aber natürlich verstehe ich auch, dass man als Leser, als Buchhändler, als Verlag sehr gerne hat, dass man als zweites Buch etwas kriegt, das dazu passt und das nicht vollends was anderes ist. Mhm. Aber gut, eine Geschichte muss, also die muss ich schreiben lassen. Ich kann nicht sagen, jetzt suche ich mal was, das hier dazu passt. Mhm. Das Gute ist, dass ich während diesen Lesetour erneut wieder in dieses Hunter-Universum war und dass ich irgendwann habe ich ein Zeitungsstück gelesen, wo stand, dass der Präsidenten von Botswana Deutschland 20.000 Elefanten angeboten hat, weil Deutschland das Gesetz für den Import von Elfenbein strenger gemacht hat. Und ich hatte an diesem Tag ein Radiointerview und habe irgendwie in diesem Interview gesagt, ja, ich habe das diesen Morgen zufällig im Zug gelesen, das wäre doch eine fantastische Eröffnungsszene, der Bundeskanzler wacht auf und 20.000 Elefanten stehen in Berlin. Und im Moment, dass ich es gesagt habe, habe ich gedacht, nein, das hattest du nie laut sagen dürfen. Oh, stell dich vor, dass ein Schriftsteller das gehört hat, weil das ist ein riesengutes Idee. Schweige, schweige. Und dann war es klar, das konnte ich machen, weil thematisch gibt es ein Verhältnis. Mhm. Aber das gibt natürlich, also das fragt eigentlich einen komplett anderen Stil. Das ist eher surrealistisch, sehr unrealistisch. Viel leichter von Ton. Ich würde nicht sagen, dass es eine Komödie ist, aber das ist eine politische Satire geworden. Das ist ein komplett anderes Buch, aber der Zusammenhang ist hier logisch.
Ja, und ich finde das genial. Ich finde tatsächlich diese wunderschöne Sache, dass wieder so das Gleichgewicht der Welt oder die Balance als große Fragestellung da ist. Und du trotzdem dich tatsächlich nicht wiederholst, was es, glaube ich, als große Gefahr gibt, dass dann Verlagslogik ganz stark und Buchhandelslogik so funktioniert. Es soll jetzt bitte immer das Gleiche sein, aber das ist dann in Wahrheit ganz oft doch wieder irgendwie enttäuschend und so weiter. Und hier findest du ja tatsächlich ganz andere Formen, indem das vielleicht auch irgendwie, das erste hat so etwas Existenzielles, dadurch, dass man so tief einsteigt und hier gibt es eine viel größere Leichtigkeit, indem es ganz viele Sachen nebeneinander gibt. Und es ist tatsächlich ein satirischer Text letztlich, aber eine kluge Art von Satire. Und ist es so, dass dir das alles gleich leicht fällt? Weil das ist doch auch oft ein Problem. Ich habe schon öfter erlebt, dass Leute auch sagen, wenn sie alles können, wissen sie gar nicht mehr, was sie wirklich wollen. Es ist ja komisch, wenn man in jeder Form schreiben kann, in jedem Stil.
Ich kann es alle Sprachen der Welt spricht.
Ich kann es nicht in jeder Stil. Und das Witzige ist, dass man immer am liebsten können würde, was man nicht kann. Mhm. Also es gibt von Alessandro Barrico gibt es ein ganz kleines Buch, Seite. Mhm. Das ist so schön, das ist so eine zusammengebastelte Miniatur und ich lese es jede 3 Jahre mal wieder und denke dann, das muss doch fantastisch sein, wenn man das kann und ich kann das wirklich nicht. Mhm. Ich habe auch irgendwann mal versucht, so wirklich einen Pulp-Roman zu schreiben, weil ich das Genre irgendwie mag, kriege ich auch nicht hin. Mhm. Also es gibt immer wieder Sachen, die man ausprobieren kann und ich suche eigentlich sehr gerne immer wieder Herausforderungen, immer wieder Sachen, wovon ich denke, ich bin mir nicht sicher, dass ich es kann, sodass ich mich bemühen muss. So habe ich eigentlich auch mit Opernschreiben angefangen, weil jemand mir gefragt hat, kannst du ein Opernlibretto für mich schreiben? Habe ich gedacht, ich habe keine Ahnung. Ich sage einfach ja und dann schauen wir mal.
Hast du das Gefühl, dass irgendwie einen Vorteil hat, dass jemand, dass du eben aus einer flämischen Perspektive kommst und nach Deutschland plötzlich diese moralischen Diskussionen bringst, bei denen man ja eigentlich denkt, eigentlich ist es ja ein sehr deutsches Thema, dass in Deutschland diese Sätze gesagt wurden und dann Botswana so reagierte und sagte, ihr versteht überhaupt nicht, worüber ihr sprecht, wenn ihr plötzlich aus völlig egoistischen Gründen, um euch moralisch auf die Schulter klopfen zu können, irgendwas da verändert an Stoßzahnimporten und so weiter. Wieso hat das Vorteile, dass du von außen kommst mit einem Blick darauf?
Vorteile hat es sicher, aber man muss natürlich auch vorsichtig sein, wenn man eine politische Satire schreibt, die in Deutschland spielt und man ist Ausländerin, dass man nichts Dummes schreibt. Weil das immer so ein Doppelverhältnis hat. Der Blick ist natürlich anders, weil man von außen schauen kann und die Sachen, die komplett absurd sind, dann auch klarer sind. Andererseits, er spielt in Deutschland, das wollte ich machen, weil ich wollte eigentlich, es ist auch eine Art von Dankeschön an die deutschen Leser, weil Trophäe hier so ein Riesenerfolg war, dass ich dachte, es ist doch schön, was zu schreiben, wo man was zurückgeben kann. Andererseits, es konnte genauso gut in England spielen. Botswana hat auch 10.000 Elefanten an die Engländer angeboten. Ich wollte mich nur nicht mit Brexit bemühen, weil das war so kompliziert, dass ich dachte, nein, damit fangen wir jetzt nicht an. Aber es ist eigentlich grundsätzlich eine Geschichte über alte europäische Politik. Das geht um diese 20 Jahrhunderten Politik, die eigentlich immer noch weiter dreht, obwohl die Welt im 21. Jahrhundert komplett anders ist, wenn wir uns den politisch anschauen. Und diesen Imbalance zwischen altes und neues System spielt hier eine wichtige Rolle. Und das ist natürlich nicht nur ein deutsches Problem. Andererseits, ich war so oft und überall in Deutschland unterwegs das letzte Jahr, dass es einfach schön war, in Zug zu sitzen und zu denken, es wäre doch auch schön, wenn hier ein Elefant stehen würde.
Ja, warum eigentlich nicht?
Belgien hat ja nun auch seine eigene schreckliche Geschichte mit Kolonialismus. Ist das eigentlich so, wenn du in einige Sprachen bereits mit Trophäe übersetzt worden bist und auch mit anderen Büchern und jetzt dieses sicherlich auch in einigen Ländern rauskommt, kriegst du überall ein anderes Label oder sind die Diskussionen sehr ähnlich, die um die Bücher passieren, die um Trophäe passiert sind?
Die sind immer wieder anders, weil ich glaube, dass Lesern das doch auch wieder anders angehen. Sowieso ist der Art von Lesen auch in jedes Land unterschiedlich. Mhm. Aber das Thema ist natürlich, also ich, auch im deutschsprachigen Raum ist schon anders, weil Deutschland natürlich eine klare Kolonialgeschichte hat, in Ostenreich ist schon anders, in der Schweiz ist nochmal komplett anders. Mhm. Und man spürt, dass es anders gelesen wird, dass man das Buch anders angeht, anders drüber nachdenkt. In Belgien haben wir natürlich sehr stark diese Kolonialgeschichte mit Kongo, sicher nicht die schönste, sehr unschöne Geschichte. Mhm. Und man hat in Trophäe auch, also Heart of Darkness von Josef Conrad spielt eine relativ große Rolle, das vibriert so im Hintergrund mit. Das war mir wichtig, weil das ist eigentlich mein Verhältnis zu was in Kongo passiert ist. Aber ich wollte nicht auf den ersten Plan eine Geschichte in Kongo platzieren, das ist mir zu nah vielleicht. Aber dass es mit vibriert, ist interessant und das ist natürlich was, was alle belgische Leser gleich sehen, weil man denkt, ah ja, hm.
Wird es eigentlich auch, ist es auch in einem afrikanischen Land erschienen?
Bisher nicht, weil es immer noch, also es gibt eine Übersetzung auf Englisch, aber die findet keinen Verlag, weil es da immer noch so problematisch ist, dass ich als weiße Autorin eigentlich nicht einen Roman über Afrika schreiben darf. Und das ist eine große Suche immer noch. Ich glaube, irgendwann wird das wieder möglich sein und das ist ein, also man muss einfach lang genug warten. Aber das Gute ist, die Übersetzung existiert. Ich habe ihr auch ein paar Leuten mitgegeben und die haben es in unterschiedliche afrikanische Länder lesen lassen von Menschen, die in die Safari-Industrie arbeiten. Spannend. Und auch also Guides und Tracker, die da arbeiten, also nicht nur die Safari-Organisatoren. Und was ich interessant finde, ist, dass die Rückmeldungen, die gekommen sind, meistens gewesen sind, es freut uns eigentlich sehr, dass du das geschrieben hast und die Realität ist eigentlich noch viel krasser.
Ah ja, wow, Gott. Und dieses Buch ist schon so krass, also, aber das heißt, du würdest es sehr begrüßen oder du fändest es sehr schön, wenn es tatsächlich auch in einem afrikanischen Land erschiene. Du hast nicht ein bisschen, dass du denkst, oh Gott, da könnte eine Kontroverse kommen, du hast es ja gerade selbst gesagt, weil ich eventuell gar nicht, in Anführungszeichen, die Person bin, die dieses Buch hätte schreiben dürfen. Das heißt, du fändest es eigentlich sehr schön, wenn es dort auch stattfinden würde?
Ich finde eigentlich, auch wenn es eine große Kontroverse geben würde, ich finde das nur gesund, weil... Ja, Spaß macht es natürlich nicht, wenn viele Menschen sich gegen ein Buch drehen. Mhm. Aber trotzdem, das Buch macht es dann möglich, über etwas zu reden, was anscheinend ein großes Problem ist noch. Mhm. Und wenn man ein Gespräch öffnen kann, dann ist das auch gut. Das ist auch eine Funktion, die dieses Buch haben kann, dass man sagen kann, ich bin sehr krass dagegen. Ich habe auch mit Studierenden von mir, die irgendwie afrikanische Wurzeln hatten, krasse Diskussionen schon darüber gehabt, ob das wirklich nötig ist, diese Verletzung von schwarzer Körper nochmal darzustellen und nochmal zu wiederholen. Und wir haben dann am Ende haben wir einen Kompromiss gefunden, wo wir uns geeinigt haben, ich muss mich zu meiner Kolonialgeschichte verhalten können, weil sonst kommen wir nicht weiter. Mhm. Ich muss darüber reden können, ich muss darüber schreiben können, aber ich habe, weil ich wirklich darüber nachgedacht habe, was ich kann und nicht kann und nicht darf und auf welche Art, deshalb diesen weißen Blick gewählt, diese Perspektive gewählt. Und dann ist es sehr logisch, dass ich es schreibe. Es wäre komisch, wenn es dann einen afrikanischen Schriftsteller gewesen wäre. Aber wenn man es nicht lesen will, muss man es auch nicht lesen. Das ist das Gute mit Büchern. Man kann, aber man muss nicht.
Ja, ich finde bei dem Buch sehr legitim, wenn Leute und auch gerade Leute, die eine andere Perspektive als einen weißen Blick haben, auch ganz stark dagegen sind und sich darum streiten wollen. Und ich finde trotzdem, dass dieser whitest gaze, den man sich nur vorstellen kann, denn in dem Buch geht es ja tatsächlich auch wirklich um Gewaltsamkeit dieses weißen Blicks. Ich finde das schon ein sehr klärendes und diskussionsauslösendes Verfahren und das finde ich erstmal richtig, auch wenn es wichtig ist, sich dann alle Kritik dazu anzuhören, aber genau dazu gibt es ja literarische Öffentlichkeit. Lass mich deswegen nochmal weg von anderen Ländern nochmal nach Deutschland fragen, weil das ja auch sehr interessant ist, in diesem Podcast hatten wir noch nicht jemanden, die in einer anderen Sprache schreibt und dann in Deutschland so viel erlebt hat. Wie erlebst du denn die deutsche literarische Öffentlichkeit? Was passiert dir, wenn du mit den Leuten sprichst und so weiter? Wie hat sich das angefühlt im vergangenen Jahr?
Wie sind wir so?
Wie sind wir so?
Darauf bin ich raus.
Also, ich muss sagen, ich habe mich immer sehr privilegiert gefühlt, weil das deutsche Publikum insgesamt ein Publikum von sehr guten, ernsthaften Lesern ist. Ich weiß nicht, ob es mit diesem Buch zu tun hat, das natürlich diese große Diskussionen auslöst, aber bei jeder Veranstaltung gab es Fragen, worüber man wirklich nachdenken muss, also wirklich tiefe Fragen, wo man spürt, Menschen haben sich mit diesem Buch auseinandergesetzt, haben wirklich drüber nachgedacht. Es gibt auch immer Fragen, die zeigen, dass es eine reiche literarische Tradition gibt. Die Hälfte von den Fragen fängt an mit einem Goethe- oder Schiller-Fragment, die man so auswendig zitiert.
Oh nein, oh Gott, die Fragen, oh Gott, wo jemand eigentlich selbst nur sagen möchte, was sie alles
wissen. Ja, aber eigentlich sehr klassisch, schöne Art.
Also, ja, so.
Irgendwie... Man spürt, dass Literatur hier noch wichtig ist, dass gelesen wird, dass über Literatur geredet wird. Es gibt ganz viele Lesekreise. Natürlich gibt es auch hier, weil es um Fiktion geht, hauptsächlich Frauen ins Publikum, aber manchmal doch auch wieder Männer. Es gibt auch ganz viele junge Menschen, die eigentlich lesen. Viele junge Lesekreisen finde ich auch sehr schön. Mhm. Und was auch so schön ist, es gibt Zeit. Es kann ein bisschen dauern. Also wenn man bei uns 4 Minuten vorliest, dann wird das Publikum unruhig. Mhm. Wenn man hier nach 10 Minuten aufhört, dann wird das Publikum unruhig und sagt, kriegen wir nicht mehr, so gibt es noch eine zweite Lesestelle.
Das heißt, es gibt in Belgien gar nicht so eine Lesungskultur, dass man eine Stunde sich oder eine Dreiviertelstunde sich vorlesen lässt.
Das ist komplett unmöglich.
Ah, ja.
Also es gibt eher Gespräche und dann wird so 2x4 Minuten vorgelesen, aber dass ein Autor sich hinsetzt und 3/4 Stunde vorliest, das ist undenkbar. Und irgendwie hat es was. Auch, dass es immer wieder Schauspieler gibt, die dazukommen und vorlesen. Mhm. Das habe ich eigentlich auch gern. Also ich lese sehr gerne selber. Mhm. Aber wenn jemand anders liest, dann hört man irgendwie eine andere Fassung, eine andere Lesung von die gleiche Passage. Und dann höre ich auch wieder mit einem frischen Kopf, was da steht. Finde ich auch sehr schön.
Mhm. Genau, ich glaube, das beruht ja auf Traditionen, die bestimmt immer kulturell unterschiedlich sind. Aber auch auf richtigen wirtschaftlichen Bedingungen, dass das überhaupt durch solche Sachen wie Buchpreisbindung, Buchhandlung, Förderung von Literaturhäusern und so zurzeit noch möglich ist. Und deswegen, es wird jetzt schon gerade spannend und bedenklich spannend, was in den nächsten Jahren damit passiert, weil ja viele dieser Sachen allmählich auch wegbrechen, wenn gerade über Literaturförderung so stark gesprochen wird und so weiter. Das fand ich immer in England und so ganz anschaulich, wo man das Gefühl hat, weil die Bücher eben verramscht werden, ist auch ganz viel anderes längst nicht mehr so da, wie es wahrscheinlich mal da war und macht mir schon Sorgen als Punkt, dass ich mir vorstelle, genau dieses literarische Leben, in das man mit so einem Buch so eintauchen kann, wie lange das noch auf diese Weise bestehen wird.
Und trotzdem glaube ich, das ist auch nochmal ein guter Punkt, den man auch noch so betonen kann, dass, weil du hast ja auch gerade gesagt, die unterschiedlichen Veranstaltungsorte, Formate, Buchclubs, klassisches Lesepublikum. Soweit ich weiß, hast du, und ich glaube, das ist auch einfach ein Teil dieses Erfolges, hast du doch zu fast jeder Veranstaltung gesagt, ich komme, oder? Das mache ich möglich. Zumindest haben mir das die Kolleginnen bei Joyner gesagt, das ist so eine tolle Autorin, die einfach verstanden hat, dass Präsenz und Dasein und Veranstaltung möglich machen ganz wichtig für ein Buch ist. Und ich glaube, das ist auch nochmal eine der Zutaten deines Erfolgs, oder? Du hast wirklich zugegriffen.
Ja. Es tut mir immer noch leid, ich habe 2 Veranstaltungen nicht geschafft, weil ich wirklich
bei der Quote. Also, 2 von 200 nicht geschafft.
Ich war nicht in Klagenfurt, weil das war wirklich irgendwo, wir hatten es vor, das irgendwo im Sommerurlaub noch dazwischen zu nehmen, aber das ist irgendwie nicht gelungen. Und dann noch einen kleineren Buchladen an der tschechischen Grenze quasi. Also die muss ich beim nächsten Buch wirklich noch wiederholen oder noch schaffen. Aber ich mache es auch sehr gerne, weil es für mich doch ein Teil von dem Prozess ist und es mir als Schriftsteller auch wieder was zurückgibt. Und das ist nicht nur aus Eitelkeit. Also natürlich ist es schön, wenn man irgendwo eine Lesung hat und das voll ist. Das haben wir alle gerne. Also es wäre blöd zu sagen, dass wir das nicht gerne haben. Aber diesen Austausch ist auch künstlerisch und intellektuell ist es wichtig. Mhm. Wenn ich für Theater oder für der Oper schreibe, dann sitze ich im Saal und ich sehe, ob ein Stück funktioniert oder nicht, was ankommt, was nicht ankommt, was das verursacht im Publikum. Beim Buch hat man keine Ahnung. Also man schreibt, man ist 3-4 Jahre mit diesem Buch beschäftigt, man schreibt es fertig, man schmeißt es aus dem Fenster und wartet, bis man etwas hört. Aber das kann dauern. Und diesen Austausch gibt mir irgendwo, also ich realisiere mich dann plötzlich viel analytischer, weil ich selber zum Leser meinem Buch werde. Mhm. Was habe ich gemacht? Wieso habe ich das gemacht? Wie funktioniert das? Weil all diese Sachen, die ich intuitiv gemacht habe, plötzlich klar werden aus den Publikumsfragen und aus diesem Austausch. Und dann lerne ich auch wieder was.
Emily, lass mich dich fragen. Es gibt ja auch manchmal das Gefühl, die Autoren überhaupt zu so einer unglaublichen Tour zu zwingen, quasi, oder so gerne haben zu wollen, dass die das machen. Und dann denke ich auch manchmal, Gott, die sind da quasi 3 Tage unterwegs, können im Zug, der völlig überfüllt ist, nicht richtig arbeiten, es ist super anstrengend, obwohl die Buchhandlungen sich total anstrengen und so, es ist ein Honorar, dass das in Wahrheit einfach nicht aufwiegt, den großen Aufwand. Dann werden da vielleicht 6 Bücher verkauft oder es gibt gar keinen richtigen Büchertisch, weil das total kompliziert ist. Will man das wirklich, ist dir Lesereise und so weiter was sehr Wichtiges, um Sachen durchzusetzen? Oder ist das jetzt ein schöner Zusatz, weil es hier eben so war, dass es der Autorin Freude bereitet?
Ich bin froh, dass du mich das fragst, Florian, weil ich habe gerade die ganze Zeit gedacht, ich finde, das ist hier so ein heilsames Gespräch für uns Zyniker, oder? Also wir fangen an mit, das ist doch ein total unwahrscheinlicher Erfolg und wie soll man ein Buch von einer auf diesem Markt unbekannten flämischen Autorin durchsetzen? Oh Gott, Großwildjagd, wie sollen wir das hier schaffen? Und dann auch noch, kann man ihr das wirklich zumuten, so eine Lesereize, so ein Pensum? Aber ich finde, der Erfolg dieses Buches gibt, also sagt zu all diesen Antworten ja, oder? Mhm. Ich würde tatsächlich sagen, bei den Lesereisen würde ich in diesem Fall sagen, ja, mehr hilft mehr. Mhm. Natürlich wünscht man sich, dass da auch mal, dass jeder Saal voll ist. Aber ich glaube, es ist tatsächlich nicht zu unterschätzen, was du für eine Präsenz hattest. Und eben nicht nur in der Presse, was natürlich auch der klassische Weg, die Öffentlichkeit zu finden ist, sondern auch durch deine physische Präsenz, glaube ich, hast du dieses Buch in jeden Winkel Deutschlands getragen. Und also ich würde sagen, ja, oder hast du da eine andere...
Nee, und es ist auch nicht immer der gerade Weg. Also man weiß nie, was das bringt. Also das habe ich gelernt aus alles, was ich künstlerisch gemacht habe, dass man nie vorsehen kann, was wozu leidet. Ich habe riesen interessante Menschen kennengelernt. Wir haben nach der Veranstaltung über sehr interessante andere Sachen geredet. Ich habe Menschen kennengelernt, die über Themen schreiben, die vielleicht in nächstes Buch eine wichtige Rolle spielen. Ich hatte nie diese Zeitungsstück über Botswana gelesen, wenn ich nicht irgendwo wieder in einem versperrten Zug gesessen hatte. Also es gibt so oft kleine, zufällige Sachen. Ich hatte 3 fantastische Tage auf Rügen. Ich habe sehr nette Leute in Bremen kennengelernt. Es war toll in München. Was soll ich sagen? Es war wirklich schön.
Oh, es ist wirklich wie Medizin für uns, wenn man tatsächlich aus dem Verlag manchmal da so zynisch ist. Und ich glaube, damit schließen wir das jetzt auch und schließen es eigentlich nicht richtig, denn bald, am 22. Juli, erscheint das Geschenk von Jaya Schüters und ich übersetzt von Lisa Mensing und ich habe das Gefühl, dass alles weitergehen wird. Du wirst noch in vielen Interregios sitzen, du wirst viele Leute kennenlernen und viele Leute werden aber vor allem die Gedankenexperimente und die Literatur und die Diskurse, die hinter diesen Büchern stehen, kennenlernen, weil das ist ganz klar, dass dieses Rauschen nicht aufhört und das ist sehr, sehr schön. Dankeschön, dass du da bist.
Vielen Dank.